Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Gründer der Digitalberatung Net Positive Ventures und spreche heute mit Julius Bachmann über die Einsamkeit von UnternehmerInnen, die Bedeutung von Coaches für persönliches wie unternehmerisches Wachstum und seine eigene bunte Karriere vom Investmentbanker zum Coach und Musiker. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Das Wort Coach, das kann ganz verschiedene Bilder im Kopf erzeugen. Manche denken vielleicht an Fußballtrainer, die wild gestikulieren, vom Spielfeldrand Anweisungen geben. Andere sehen einen dunklen Raum mit Couchen, Therapeut mit Pfeife, macht Notizen. Was für eine Art von Coach bist du denn, Jürgen Klopp oder Sigmund Freud?
Es ist ganz witzig, weil beide Begriffe oder beide Namen schon gefallen sind im Kontext von meiner Arbeit. Wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer, Investoren und Investoren dabei, komplexe, dynamische Herausforderungen in ihrem Leben und ihrem Unternehmen oder ihrem Unternehmen zu lösen. Und wenn ich über komplexe und dynamische Probleme spreche, dann sind das so diese chaotischen, vielschichtigen Herausforderungen, die man auf den ersten Blick nicht einfach so runterschreiben kann. Und insofern ist es eine Mischung aus, wir erkunden diese Problemstellungen und einfach auch die Lebenssituationen, ein bisschen mehr Sigmund Freud. Und hier und da sage ich dann aber auch schon, nicht stell dich nicht so an, aber vielleicht gibt es hier eine einfache Variante. Denk mal einfach. Ja. Wie wäre es denn so oder wie wäre es denn so? Das ist nicht ganz Coach-like, das ist ein bisschen mehr Klopp und ein bisschen mehr geradeaus. Es hilft aber auch, die Kundinnen und Kunden so ein bisschen aus der Problemstarre rauszubekommen. Und am Ende des Tages ist ja die Messlatte immer, die Menschen aus einer Verkrampfung rauszulösen, damit sie den ersten, nächsten Schritt machen. Nicht, dass sie alle Schritte machen, sie müssen nur einen Schritt.
Jetzt haben Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer wahrscheinlich dieser Tage noch ein paar mehr Herausforderungen als ohnehin schon im Leben, da von Unternehmern bisher schon an Herausforderungen war. Ja. 20 bis 22, glaube ich, gab es einen ziemlichen Boom auch bei Investments, konnte man jedenfalls so an den Zahlen ablesen, die ich gefunden habe. Seitdem stagniert das, es stagniert nicht, es ist ein dramatischer Rückgang sogar von Anschlussfinanzierungen, die scheitern. Da gab es jetzt auch schon ein paar Entlassungswellen im Tech-Bereich. Welchen Einfluss hat denn so eine Gemengelage auf deine, was hast du, Klienten, Kunden?
Partner. Ich sag Partner deswegen, weil das sind absolute Gespräche auf Augenhöhe. Ich weiß nichts besser als meine Coaches, könnte man noch sagen, aber ich versuche diese partnerschaftliche Arbeit nach vorne zu stellen. Denn ich weiß nichts besser, wir sind auf Augenhöhe. Ich bin derjenige, der so Fragen stellt, dass sie aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz neue Lösungen kombinieren können. Aber die Lösungen müssen immer ihre eigenen sein, weil sonst setzen sie nicht um. Dann sagen, der Julius hat gesagt, dies und das. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das ist schon richtig eingeschlagen. Definitiv sind auch in meinem Kreis, in dem Kreis meiner Partner, Kunden, Klienten, wie du es dann auch immer irgendwie übertragen möchtest, einige durch diese Entlassungswellen durchgegangen, zwangsweise, beziehungsweise mussten die veranlassen. Ich arbeite ja typischerweise mit den Geschäftsführungen in den Unternehmen. Und das ist eine wahnsinnig schmerzhafte Geschichte. Natürlich ist es am schmerzhaftesten für die Leute, die entlassen werden, aber für die Menschen, die dann irgendwie sagen müssen, okay, wie gehen wir denn damit um? Wir müssen jetzt irgendwie Hälfte unserer Stellen streichen. Die sind ja total nahe an all diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, ach ja, ist ja egal. Und es sind definitiv auch Unternehmen in dem Kreise meiner Partner untergegangen und in die Insolvenz gegangen. Und auch das ist Teil meiner Arbeit, diese Menschen dann da zu begleiten. Das ist zwar manchmal nicht ganz optimal für meine Bezahlung, weil ich sehenden Auges weiß, dass die Personen die Rechnungen für dieses Coaching nicht bezahlen können, wird oder nur zu irgendwie 30%, aber das ist einfach das Risiko meiner Branche und meiner Geschäftstätigkeit. Und da möchte ich der Letzte sein, der sagt, nee, sorry, aber du kannst mich ja gar nicht mehr bezahlen. Also da habe ich dann schon auch noch monatelang irgendwie in diese schwierigen Phasen hinein begleitet, um sicherzustellen, dass den Akteuren im Kern gut geht dabei, dass sie stabil bleiben, dass sie da nicht aus der Spur fallen.
Jetzt haben wir ja gesagt, sind die Herausforderungen im Moment insbesondere ein bisschen herausfordernder als ohnehin schon. Wie siehst du, du machst das ja jetzt schon seit 2018, in Summe so die Gründerinnen und Gründerlandschaft in Europa insbesondere, da bist du ja wahrscheinlich vornehmlich aktiv, auf ihre Rolle vorbereitet. Welche Herausforderungen siehst du immer wieder, in die Gründerinnen und Gründer reinlaufen?
Also die Beobachtung, dass es jetzt besonders komplex ist, ich glaube, die hätte man in 2009, 2013, 2017, 2021 jedes Mal machen können. Wir leben in einer Welt, die zunehmend schneller und komplexer wird. Und wenn wir uns in 3 Jahren nochmal sprechen, dann werden wir wieder sagen, Mensch, damals, da war es ja noch einfach. Jetzt ist es wirklich komplex. Und damit müssen wir umgehen. Wir müssen damit umgehen, durch immer ein Stückchen mehr Komplexität wieder durchsehen zu können und dann konkrete Schritte für uns definieren zu können. Um aber jetzt nochmal konkret auf Themenkreise zu sprechen zu kommen, die für meine Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit mir zusammenarbeiten, relevant sind. Aber ich glaube, das ist am Ende des Tages auch ein Spiegelbild für alle Gründerinnen und Gründer da draußen. Es ist zum einen, was bedeutet mein persönliches Wachstum für mein Unternehmen? Und was bedeutet das Unternehmenswachstum für mein persönliches Wachstum? Weil nur wenn diese beiden Wachstumspfade in irgendeiner Form, auf Englisch würde ich sagen, aligned, ja, also wenn diese beiden Wachstumspfade aufeinander abgestimmt sind, dann kann der Gründer weiterhin dieses Unternehmen führen und zum CEO dieses Unternehmens werden. Da gibt es mehrere Stufen, die man ganz gut beobachten kann bei verschiedenen Mitarbeiterzahlen. Du weißt es selbst, du hast auch große Organisationen geführt, dass das was ganz anderes ist, in einer sehr, sehr kleinen Organisation zu sein, als in einer deutlich größeren Organisation zu sein und deine Führungskraft zu sein. Ne? Also das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, mein Team zieht nicht an einem Strang und es mangelt irgendwie so an Initiative. Verbunden mit der Frage, wie kann ich eigentlich als Gründerin, als Gründer mein Team zu mehr unternehmerischem Denken und Handeln inspirieren. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann auch die verborgene Frage sein, wie kriege ich die Jungs und Mädels dazu, dass sie einfach ein bisschen härter arbeiten. Aber das ist eine vielschichtige Frage, die Frage nach Verantwortung, dem Übernehmen von Verantwortung, die viele umtreibt. Und drittens, das ist vielleicht eine andere Schattierung des ersten Themas, aber wenn die Unternehmen stark wachsen, dann kommen meine Coaching-Partner oft an ihre Grenzen. Mental, physisch, emotional. Und dann stellt sich immer wieder die Frage, wie stelle ich mich neu auf in dieser neuen Phase, um mit dieser Realität umgehen zu können? Und dann sind wir genau wieder bei dem Thema Komplexität, weil wir alle uns ja immer wieder die Frage stellen müssen, wie stellen wir uns jetzt in 2024 neu auf, um mit dieser neuen Realität umgehen zu können? Und das sollten wir alle halbe Jahre machen. Nicht notwendigerweise mit einem Coach, ne? Aber das sollten wir durchaus regelmäßig machen.
Ja, aber mit wem sonst? Leitet ganz gut über zu meiner nächsten Frage, denn in den letzten Jahren hat so dieses Unternehmertum ja schon auch ein gewisses Charisma bekommen, einen gewissen Nimbus, was Amoröses. Das sind die Menschen, die irgendwie die Zukunft gestalten, die Macherinnen und Macher dieser Republik. Die stehen auf Bühnen, die führen Leute und so. Aber es ist oft auch ein einsamer Job. Bist du da in deiner Rolle als Coach manchmal auch einfach nur Schulter zum Anlehnen?
Absolut. Absolut. Ich versuche, meine Arbeit möglichst zielgerichtet zu gestalten. Denn dort, wo ich besonders viel Wert mit meinen Coaching-Partnern schaffe, da haben wir ein ganz klares Ziel vor Augen. Dort arbeiten wir hin. Das kann mal 6, 8 oder 12 Sessions dauern. Aber es ist total kritisch, dass wir nicht in diesen, oh, heute ist das passiert, oh ja, das ist aber ganz schön schwierig für dich, ne, Modus kommen, weil dann haben wir keinen Mehrwert geschaffen. Dann bin ich immer nur so das emotionale Ventil, der emotional Trashcan, sag ich auch. Und dann fange ich an, einen festen Bestandteil dieses Systems meiner Coaching-Partner, der Unternehmensgründerinnen und Gründer zu sein. Und ich möchte eigentlich kein fester Bestandteil sein. Ich muss eigentlich immer ersetzbar bleiben. Das ist total kontra jeder Dienstleister-Argumentation, weil Dienstleister ja gerne unersetzbar werden. Ich habe den Fall bei mehreren meiner Kunden, bei denen ich schon sehr lange dabei bin, dass ich dort wirklich zum festen Bestandteil geworden bin. Und das sieht dann anders aus als die allermeisten meiner Kunden, die 2, 3, 4, 5 Monate mit mir arbeiten. Wenn ich dann da 2,5 Jahre dabei bin, dann heißt, hey Julius, der Abteilungsleiter in diesem Entwicklungsteam, dem geht's irgendwie gerade nicht so gut. Der ist total überfordert. Kannst du mit dem auch mal sprechen? Und im April haben wir dann dieses Offsite. Kannst du da auch hinkommen? Kannst du das einfach alles machen? Das ist, also, ne, ich beschwere mich da nicht. Das ist super als Geschäft, weil ich bin gesetzt. Aber die Frage wird nicht mehr so scharf gestellt, wie bringt er denn jetzt wirklich Mehrwert und wie können wir den bestmöglich einsetzen? Weil diese Verantwortung, die trage da mittlerweile ich. Mhm. Dass ich sage, ey, glaub, das ist jetzt gerade nicht das beste Investment unserer Zeit.
Also ich mag ja grundsätzlich die Haltung von BeraterInnen, dass sie sagen, am Ende muss ich mich irgendwie, muss das Ziel sein, dass ich mich auch wieder überflüssig mache, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das persönlich auch beim Coach so sehen würde. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich wünschte, jeder Mensch bekäme quasi qua Geburt einen Coach, eine Coachin an die Seite gestellt, weil das eine wichtige Funktion haben kann, eben als unabhängiger Dritter von außen aufs eigene Leben zu kommen, zu gucken, zu reflektieren, die richtigen Fragen zu stellen. Ich verstehe, dass diese Unabhängigkeit vielleicht irgendwann nicht mehr gewährleistet ist, wenn man zu lange drin ist, dann ist man gar nicht mehr der normale Beobachter. Du nickst jetzt schon, ist das also die Begründung dafür, dass du sagst, ich muss auch irgendwann wieder raus können und mich darf mich nicht unersetzbar machen?
Ja, das ist auf jeden Fall der erste Grund. Und der zweite Grund ist, Coaching ist ein Investment. Ja, und da spreche ich noch nicht mal über die Gebühren des Coachings, was das Coaching in Geld kostet, sondern auch, dass die Menschen ihre Zeit investieren. Und Unternehmerinnen und Unternehmer haben wahnsinnig wenig Zeit und ganz viele andere Prioritäten, die mit dieser Zeit im Wettbewerb stehen, mit Coaching für diese Zeit im Wettbewerb stehen. Und da halte ich alle meine Kundinnen und Kunden immer wieder an, seid euch ganz bewusst, was ihr hier für ein Investment tätigt und lasst uns gemeinsam sicherstellen, dass wir da auch wirklich was rausbekommen. Weil am Ende haben wir immer eine Gleichung. Die Gleichung ist, was bekommen wir raus, wenn wir in unserem persönlichen Wachstum arbeiten, das macht was mit dem Unternehmen, da wird das Unternehmen vielleicht wertvoller, Umsatz stärker, wie auch immer. Und die Zeit, die wir investieren, ja, plus die Kosten, diese Gleichung, die muss irgendwie sich die Waage halten. Und wenn die in eine Richtung kippt, dann entsteht da irgendwann auch, ich sag mal, böses Blut, ja, weil dann werden Erwartungshaltungen nicht getroffen. Die Coaching-Beziehung ist aber eine, die ist so eng, da werden dann oft auch genau diese Beobachtungen nicht ausgesprochen, so hey, das funktioniert irgendwie gerade nicht mehr für mich. Mhm. Und ich habe das am Anfang meiner Coaching-Karriere gemerkt, dass ich hier und da einen Kunden hatte, die dann irgendwann gegangen sind und gemeint hatten, so die ersten 3 Monate waren hervorragend, die letzten 2 Monate nicht mehr so. Und dann habe ich gesagt, warum hast du dann nicht im 3. Monat gekündigt? Ja, ich weiß nicht, wir hatten doch irgendeinen guten Lauf und dies und das. Und deswegen mache ich es mittlerweile eben so, dass ich sage, wir müssen so viel Wert stiften wie möglich. Wir machen das ganz aufmerksam. Ich werde dich wahrscheinlich eher kündigen, als du mich kündigst. Und nach 3 Monaten endet dieser Vertrag. Alle meine Verträge enden immer nach 3 Monaten. Und es braucht das aktive Opt-in, ja, dass wir nochmal weitermachen. Weil da machen wir ganz bewusst weiter, weil wir wissen, wir lassen uns hier auf folgende Zusammenarbeit ein und wir wissen genau, woran wir arbeiten.
Und man reflektiert nochmal den Wert. Ne?
Genau.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Beziehung zwischen Coach und Coachee ist eine sehr persönliche. Da sind sicher auch die thematischen Grenzen fließend. Da kann es eben noch um Finanzierungsengpass gehen und im nächsten Augenblick über den privaten Stress des Gründers vielleicht auch zu Hause. Wo ziehst du für dich persönlich die Grenze? Wo hört für dich Coaching auf? Wo fängt dann vielleicht auch schon Therapie an?
Erstmal ist es genau richtig, was du beschreibst. Denn es kann absolut sein, dass die Schwierigkeit, das Unternehmen zu finanzieren, davon kommt, dass der Gründer mit sich selbst auf eine Art und Weise umgeht, die diese fehlende Selbstliebe nach außen zeigt. Und jeder Investor denkt, ey, wenn der so mit sich selbst umgeht, wie soll ich dem denn dann jetzt nochmal 3 Millionen Euro aufs Konto überweisen? Der fährt doch in 3 Monaten, wenn er so weitermacht, in den Burnout. Es geht gar nicht. Und das bedeutet, dass diese ganzen Themenbereiche miteinander verknüpft sind. Das ist auch das allererste, was ich mit all meinen Kunden mache, ist, dass ich mit einem systemischen Blick da drauf schaue. Systemisch heißt nichts anderes als ganzheitlich. Ja, ich gucke mir all diese Levels an, gemeinsam mit meinen Partnern und Partnerinnen. Das Persönliche, die Beziehungen, da übrigens die privaten wie die beruflichen Beziehungen. Da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Und das große Ganze, das ist meistens das Unternehmen. Und ich stelle die Frage, an welchen Themen könnten wir theoretisch arbeiten und wie sind die miteinander verbunden? Und wenn wir diese Verbindungen verstanden haben, wo sind die wertvollsten Probleme und sind das eigentlich Symptome? Und wenn das Symptome sind, sollten wir nicht eigentlich lieber an den Ursachen arbeiten? Und dann kommen ganz oft solche Themen raus wie, da gibt's ein Problem, das ist wichtig und wertvoll, das ist aber eigentlich ein Symptom und wir gehen nochmal 3 Schritte zurück und fangen dann an, irgendwas Persönliches zu lösen, eine Blockade zu lösen. Und dann, wie so Dominosteine, lösen sich auf einmal auch andere Symptome in diesem System auf. Jetzt habe ich gerade leider den Faden verloren zu deiner ursprünglichen Frage.
Ja, wir sind aber ganz nah dran, denn jetzt geht es um plötzlich Themen, die vielleicht nicht mehr so klar beruflicher Natur sind und auch nicht persönlicher Natur in dem Sinne, dass es um Verhaltensweisen geht, sondern wirklich vielleicht schon um tiefer liegende Dinge. Ja. Wo ist da für dich die persönliche Grenze? Wo sagst du einem Gründer, einer Gründerin, du, warte mal, hier hört mein Mandat auf, hier
braucht ja andere Hilfe. Richtig, du hast nach Therapie gefragt. Hm. Das ist eine super wichtige Frage, denn ich bin kein Therapeut. Und wie du anfangs schon gesagt hast, ne, Coach kann alles Mögliche sein. Ne, der Fußballtrainer, der Life-Coach, der so Spiri-mäßig irgendwie so Online-Calls Millionen bespielt. Coach ist kein geschützter Begriff. Therapeut und Psychotherapeut ist das definitiv. Die sind ganz anders ausgebildet. Und immer dann, wenn ich merke, hier beginne ich tiefliegende Traumata anzufassen, das merke ich aufgrund der Reaktion meiner Kunden. Das hat viel auch mit der Erfahrung zu tun. Ich habe jetzt mittlerweile doch irgendwie über 150 Menschen ganz intensiv begleitet. Aber wenn ich merke, der reagiert jetzt ganz, ganz anders, wie er es typischerweise tun würde auf diese Frage, dann weiß ich schon, ui, da mache ich gerade was an. Oder die Kompensation, die Verhaltensweisen im Gespräch sind in einer Art, dass ich merke, das ist nicht mehr die normale Funktion. Der wird gerade von einer anderen Agenda in einem anderen Automatismus gefangen. Ja, dann weise ich meine Kunden darauf hin, dass sie sich mal mit dem Thema Therapie auseinandersetzen sollen. Und das kann auch bedeuten, dass ich ihnen helfe, in eine Therapie zu kommen. Und das kann auch so weit gehen, dass ich derjenige bin, der sagt, ich besorge jetzt hier einen Profi. Ich habe in meine Coaching-Mandate auch schon Psychologen mit eingebunden, um sicherzustellen, dass meine Partnerinnen und Partner stabil bleiben, weil sie so schnell nicht aus dieser CEO-Rolle rausspringen könnten, ohne dass das Unternehmen dann einen deutlichen Schaden mit sich zieht. Und dann habe ich diese Psychologen mit eingebunden und mit denen gemeinsam gearbeitet. Ja, da muss man natürlich immer noch mal klären, wie viel die dann eigentlich an mich weitergeben. Das ist oft so, dass sie dann sagen, du, ich mach meins, ich bin ein Therapeut, was ich mit ihm bespreche, das muss dich nicht interessieren. Und wenn er was mit dir besprechen möchte, dann wird er dir das so sagen. Und das funktioniert ganz gut. Und einige der Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite, die kommen rein und sagen, du, in der Therapie bin ich schon. Ne? Ich brauche aber was anderes. Ich brauche mehr. Ich brauche diesen Gesamtkontext. Weil die meisten Therapeuten und Therapeutinnen waren nicht vorher Investor, Unternehmer, CFO und können diesen können diese Welt einschätzen. Das ist ja auch gar nicht ihre Aufgabe.
Jetzt richtest du dich, hast du gesagt, eher an die Unternehmenslenker und Lenkerinnen, also CEOs, Gründerinnen und Gründer. Du hast aber noch ein zweites Standbein, wo es, wenn ich das richtig verstehe, tatsächlich eher so an die normalen Angestellten geht, mit dem Namen Rethink Careers. Das machst du mit Laura Lewandowski. Was müssen wir denn an Karriere neu denken?
Der Begriff Arbeit im Sinne der Work-Life-Balance, ja, Arbeit und Freizeit, kommt daher, dass wir früher immer in so einem Fabrik gelaufen sind. Und in der Fabrik haben wir da gearbeitet, dann sind wir da rausgegangen und dann haben wir irgendwie unser Leben gehabt. Also es war immer so, man grenzt das Leben ab von der Arbeit.
Räumlich. Und jetzt,
ne, also räumlich, aber auch gedanklich. Und jetzt ist die räumliche Trennung allerspätestens seit Corona. Ja, davor hatten wir auch schon digitales Arbeiten und Homeoffice. Mit Corona saßen wir auf einmal gezwungen zu Hause und haben gearbeitet. Die räumliche Trennung ist aufgelöst. In unserem Kopf trennen wir immer noch ganz scharf. Und es ist insofern sinnvoll, als dass wir natürlich gucken müssen, dass die Arbeit nicht unser Leben übernimmt. Aber auch das ist immer noch so, die Arbeit ist böse, das Leben ist gut und dazwischen gibt es eine Mauer, schwarz und weiß. Das, was wir mit Rethink Careers tun, ist, dass wir Menschen helfen, diesen mentalen Schritt zu machen, zu sagen, wie möchte ich eigentlich mein Lebenswerk gestalten? Lebenswerk ist dann der alternative Begriff, der sagt, es gibt manche Themen, die würden andere als Arbeit beschreiben. Sehe ich gar nicht als Arbeit. Da habe ich Spaß dran. Ja? Wenn du einen Podcast machst, dann machst du das vielleicht gerne. Ja? Und nicht, weil dich, ne? Siehst du? Und nicht, weil dich irgendjemand zwingt, dass du jetzt einen Podcast machen musst. Aber es ist irgendwie auch deine Arbeit. Ja? So, und genau da wird es schon schwierig und das geht ganz vielen Menschen so. Angestellte wie Selbstständige, bei Angestellten hat das dann anderen, hat das dann nochmal eine andere Auswirkung. Und wie gehen wir davor? Diese Methode von Rethink Careers ist, dass wir erstmal den Menschen helfen, und wenn ich jetzt sage Methode, da gibt es einen Online-Kurs, der läuft gerade in der ersten Kohorte durch. Dieser Online-Kurs hat 4 Module. Und den Teilnehmern in diesem Kurs helfen wir im ersten Modul erstmal die Themen zu definieren. Ja? Erfolgsgedanke, Gedanken, Dankbarkeit, Erfolg, Menschen, deren Geschichten, vielleicht sind das Themen, die für dich verfangen, vielleicht sind es ganz andere Themen, ne? Weil ich habe jetzt bloß genau aus diesem Begriff heraus ein paar abgeleitet. Schritt 1, also diese Themen zu definieren, die sie inspirieren. Schritt 2, mal darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Aktivitäten? Wir haben uns früher ganz viel immer über so Stärken unterhalten. Ja, was sind deine Stärken? Stärken sind immer so Insellösungen. Inseln. Und wenn wir Aktivitäten beschreiben, dann beschreiben wir Systeme an Tätigkeiten, denn um einen Podcast erfolgreich zu machen, da kannst du zwar eine ganz tolle Podcast-Stimme haben und hervorragende Fragen stellen, aber dann hast du noch keinen Podcast veröffentlicht, keine Ahnung von Aufnahmetechnik, hast noch nicht geschnitten, weißt noch gar nicht, wo du die Gäste herbekommen sollst und wie du diesen Podcast eigentlich vermarkten sollst. Ne? Du musst also runde Systeme bauen von Aktivitäten, die zusammenpassen, und dann kann das Gesamte erfolgreich werden. Schritt 1, Themen. Schritt 2, diese Systeme und Aktivitäten. Schritt 3, unabhängig davon, was in den ersten beiden Schritten passiert ist, ist, wie verdiene ich eigentlich Geld? Ja. Für mich ist das so, ich schreibe sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Ich mache auch viel Musik. Ich verdiene damit aber kein Geld. Ich bin kein bezahlter Journalist. Und ich gehe auch nicht auf Tour und muss dann unbedingt noch irgendwie Merchandise, T-Shirts und Kappen und Tassen verkaufen. Weil ich arbeite als Coach und damit verdiene ich Geld. Und es funktioniert für mich. Die Frage nach dem Einkommen ist unabhängig davon, welche Systeme wir bauen an Aktivitäten und mit welchen Themen wir uns beschäftigen. Warum? Wir haben uns früher ganz oft mit den Geschäftsmodellen befasst. Und auch das ist ähnlich wie dieses Leben und Arbeit ein Begriff, der uns sofort wieder in eine ganz bestimmte Richtung drängt. Ja? Ah ja, okay, Podcast, Geschäftsmodell, Werbung. Was machst du? Du guckst dir an die Schlagwörter, die gut funktionieren, wo gut Werbung geschaltet werden kann, und dann machst du darüber einen Podcast. Hast du dich mal gefragt, ob dich das Thema interessiert? Ach, sekundär, muss ja erstmal Geld verdienen, ne? Und da drehen wir in die ganz falsche Richtung ab. Schritt 3 von 4. Also erstes Themen, zweitens Aktivitäten, Systeme, drittens, wie verdienen wir Geld? Viertens, wie passt das eigentlich so zusammen, dass es mir dabei gut geht? Ja, das persönliche Wohlbefinden. Und das alles versuchen wir dann mit den Kursteilnehmern, wir schreiben jetzt dann ein Buch darüber, also zukünftig mit den Lesern, so zu verpacken, dass es wiederum ein rundes System ist. Ja, also keines dieser einzelnen Module ist irgendwie wichtiger als das andere. Denn am Ende des Tages steht und fällt es damit, dass jedes einzelne Modul, jede Säule bedient ist. Ne? Wenn es mir persönlich nicht gut geht, dann brauche ich diese ganze Anstrengung nicht machen. Wenn ich damit kein Einkommen erzeugen kann, da gibt es wenige da draußen, die nicht auf ihr Einkommen angewiesen sind, aber das ist eine sehr, sehr kleine, privilegierte Gruppe. Da gehören wir nicht zu. Und genauso gilt es auch für die Aktivitäten und die Themen. Das ist Rethink Careers.
Auch ein ganzheitlicher Einsatz, wie dein Coaching auch. Kannst du verraten, was das Durchschnittsalter ist von eurer ersten Kohorte?
Ja, das war sehr überraschend. Wir dachten nämlich, dass wir damit insbesondere junge Männer ansprechen würden. Und also die Definition hätten wir erwartet irgendwie so um 27, 28. Ne? Es zeigt sich, dass das Durchschnittsalter zum einen 37 Jahre ist,
ui,
dass die Berufserfahrung 14 Jahre ist, und dass 75% der Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, Frauen sind. Und zwar Frauen mit einem höheren Bildungsabschluss, mindestens Bachelor, Master und ein paar mit Doktortitel. Das ist basierend auf einer Umfrage von mit so 1200, 1300 Interessenten. Nicht alle sind in diese erste Kohorte gegangen, da muss ja immer auch so der Zeitpunkt passen. Und wir hatten auch ein Bewerbungsformular vorgeschaltet, das heißt, wir hatten deutlich mehr Bewerbungen. Wir haben dann diese Kohorte halt also händisch zusammengestellt, dass irgendwie im Gesamten rund ist und passt. Ja, aber es ist eine deutlich reifere und lebenserfahrenere Zielgruppe, als wir ursprünglich erwartet hatten. Und jetzt, so ein paar Monate, nachdem das Ding angelaufen ist, verstehe ich so langsam auch, warum. Denn wenn ich dich als 14-Jährigen frage, oder vielleicht als 19-Jährigen, der sich gerade so mit dem Thema Berufswahl beschäftigt, na, sind so die Themen und die Aktivitäten, die du gerne machst und die du über die nächsten 10 Jahre auch gerne machst. So 10 Jahre, das ist ja mehr als die Hälfte meines Lebens, keine Ahnung. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, die haben da einen relativ hohen Grad an Selbstreflexion. Und ich glaube auch deswegen, weil wir da einen Rahmen für Selbstreflexion schaffen, ein Framework bereitstellen, durch das wir die Menschen durchführen, werden diese Menschen auch angezogen, die sagen, ja, Reflexion ist was für mich und das ist ein Rahmen, den finde ich interessant, da möchte ich mitmachen.
Ja, kann ich persönlich gut nachvollziehen. Ich habe mich auch, glaube ich, erst später mit diesen Themen beschäftigt, bin aber sehr gespannt, was mit der zweiten Kohorte passiert. Vielleicht sprechen wir da nochmal. Aber lass uns doch jetzt einmal einen Blick auf deine eigene Karriere und wie oft du sie neu gedacht hast, nochmal reflektieren. Denn nach BWL-Studium, Management-Studium in St. Gallen und London Business School hast du angefangen auf der Kapitalseite als Investmentmanager, später dann aber operativ plötzlich, also auch Schlüsselseitenwechsel oder Karrierewechsel, ja, aber immer noch in der Welt der Zahlen, würde ich mal vermuten als CFO.
Ja.
Hattest schnell Erfolg, warst 2017 auf der Forbes 30 Under 30 Liste und dann 2018, also kurz nach so einem vermeintlichen Höhepunkt vielleicht, auch wenn es nur so eine Auszeichnung ist, der Wechsel ins Coaching, das ist jetzt nicht gerade ein klassischer Karriereschritt nach dem Anlauf. Was hat dich damals bewogen?
Ja, naja, also diese Venture Capital Welt ist eine besondere. Ne? Diese Welt verlangt, dass wenn du mal eine gewisse Karriere gemacht hast, dass du dich dann für sehr lange Zeit festlegst. Das hat mit der Struktur zu tun. Solche Fonds haben lange Laufzeiten, typischerweise 10 oder 12 Jahre. Und wenn du dann dort irgendwie als Partner dabei bist, dann musst du deinen Mitpartnern, deinen Kollegen und Kolleginnen schon auch das Commitment geben, dass du dort drin bleibst. Weil sonst ist es wahnsinnig schwer, für so eine Fondsgesellschaft Geld einzuwerben. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, auf der einen Seite, will ich mich jetzt gerade schon für 10 Jahre auf was festlegen? Ich war damals irgendwie 27 oder 28. Kommt das hin? Ja, ziemlich genau. Und zum anderen habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt Partner in einer Fondsgesellschaft bin, egal welches Logo auf meiner Visitenkarte steht, Unternehmerinnen und Unternehmer tun sich mit einem Investor zusammen, wie mir, weil sie die Person gut finden und weil sie sich vorstellen können, mit dieser Person lange und intensiv zu arbeiten. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, aus welchem Grund würden die denn genau mit mir zusammenarbeiten? Die Antwort, die ich mir damals geben konnte, ist, na ja, scheinbar kann ich wahnsinnig gut Beziehungen aufbauen mit diesen Menschen, mit diesen unternehmerischen Menschen und ihnen helfen zu reflektieren. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das ist, was ich besonders gut mache, aus welchem Grund muss ich das in diesem Geschäftsmodell Investment machen? Weil das Geschäftsmodell, und das ist jetzt Jahre her und ich habe damals nicht an irgendwie Rethink Careers und Career Sovereignty und diese ganzen Themen geschrieben, aber ich habe mir die Frage gestellt, warum dieses Geschäftsmodell? Weil da kommen ja noch alle möglichen anderen Sachen dazu. Du musst Geld einwerben, du musst Deals suchen, du musst dir diese ganzen Branchen anschauen. Nicht, dass ich das nicht gerne mache. Aber wenn ich diese eine Sache besonders gut kann, warum mache ich nicht einfach nur das? Weil darauf kann ich mich 10 Jahre committen. Das wusste ich damals schon. Und dann habe ich gekündigt. Und dann habe ich nur das gemacht. Und die Phase, in der ich als CFO gearbeitet habe, also als Finanzchef von schnell wachsenden Startups, in der habe ich ganz viel Organisationsentwicklung auch mitgemacht. Ich habe praktisch Unternehmen strukturiert, für Wachstum strukturiert. Und das war schon relativ nah an der Coaching-Arbeit. Habe da eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann war es ein bisschen so ein fließender Übergang. Dann habe ich immer mehr Coaching-Mandate bekommen und habe immer weniger Finanzchef-Mandate übernommen. Und irgendwann war es 100% Coaching.
Jetzt sagen so Karriereberater ja oft, wenn man so vor so einer Entscheidung steht, hör ich mal in dich rein, ist das eher ein irgendwo hinzu oder ein eher weg von? Du hast jetzt gerade eine sehr schöne Hinzu-Antwort gegeben, deinem eigenen Purpose vielleicht folgend, wenn man so ein Wort benutzen will. Du hast an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr, wo ich es gefunden habe, aber allerdings auch mal geschrieben, du warst damals desillusioniert über die Venture-Industrie. Klingt mehr nach einem Weg von. Kannst du da ein bisschen noch was zu sagen, zumal du ja immer noch in der Branche letztendlich bist? Du arbeitest in der Regel mit VC-finanzierten Gründerinnen und Gründern.
Genau.
Was hat dich damals aber desillusioniert? Welche Illusion machst du dir heute nicht mehr?
Ja, also du hast so schön von weg, von und hin zugesprochen. Und es ist immer beides. Wir lösen uns immer von irgendeinem Teil unseres Lebens, unseres Berufslebens oder unseres Privatlebens, wenn es um Beziehungen geht oder um den Ort, an dem wir wohnen. Und ich glaube, es ist essentiell für erfolgreiche Veränderungsprozesse, persönliche Veränderungsprozesse, dass wir uns ganz bewusst lösen und dann zur Ruhe kommen. Und uns dann getrennt als nächsten Schritt überlegen, und was kommt jetzt? Denn ganz viele Menschen, und das ist die unangenehme Wahrheit von so vielen unerfolgreichen Veränderungsprozessen, die entscheiden das hinzu, weil sie so viel Schmerz haben, von etwas wegzukommen. Ich hasse meinen Job, also suche ich mir einen neuen. Es ist nicht so wichtig, was das für ein neuer Job ist, weil ich hasse den alten so sehr. Alles, was sonst kommt, ist doch besser. Ist es aber nicht. Und um das jetzt nochmal konkret auf meine Situation 2018 zurückzubeziehen. Ich saß in vielen Boards, also Aufsichtsräten von Unternehmen, meiner Rolle als Investor und habe beobachtet, dass dort eine Präsenz, eine Rolle fehlt. Nämlich die Rolle der Person, die den Unternehmerinnen und Unternehmern hilft, zwischen all den Meinungen und Positionen, die der Gesellschafterkreis so von sich gibt, eine neue Meinung zu formen und sicherzustellen, dass es den Unternehmern mental, psychisch gut geht. Das gab's nicht. Und ich war ja damals sehr jung. Ne? Also das war nicht so, dass ich gesagt habe, ah ja, das braucht's nicht. Ich habe mich damals gefragt, bin ich einfach zu naiv? Und das passiert auf irgendwelche andere Arten und Weisen hinter verschlossenen Türen, die ich einfach nicht sehe. Und mehr habe ich gemerkt, da ist nicht noch mehr. Gründerinnen und Gründer, auch heute in 2024 noch, fallen uns reihenweise aus den Schuhen, weil sie mit den Ansprüchen und dem Stress und der Geschwindigkeit, die Unternehmertum ganz grundsätzlich und insbesondere fremdfinanziertes Unternehmertum mit sich bringt, denen nicht gewachsen sind. Und dann habe ich gesagt, das kam dann alles so zusammen mit der Frage, ne, worin bin ich wirklich gut? Warum kann ich eigentlich nicht derjenige sein, der Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützt?
Du hast vorhin in dem Nebensatz gesagt, dass auch die Investoren dann natürlich kritisch drauf gucken und sagen, oh, der soll mir jetzt hier nicht die Biege machen. Wir sind ja angewiesen. Man sagt ja auch immer, in der Regel investieren Kapitalgeber in Menschen, in Teams und weniger in Ideen. Ja. Sie hängen also stark auch an den Personen, auf die sie da gesetzt haben. Gleichzeitig hast du das so wahrgenommen und ich kann das nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, spielen diese Themen aber bei konkreten Entscheidungen, bei dem Druck, der am Ende auch aufgebaut wird von Kapitalseite, von den Investoren, ja keine Rolle. Trotz vielleicht einer persönlichen Empathie, trotz auch des im Hinterkopf habenden, oh Gott, wenn es schief geht, dann haben wir ja aber noch ein ganz anderes Problem. Warum ist das Bewusstsein dafür, dass neben den ökonomischen Erfolgen im nächsten Quartal die langfristige Stabilität und mentale Gesundheit mal mindestens ebenso wichtig ist, viel zu wenig eine Rolle bei konkreten Entscheidungen?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen liegt das so ein bisschen in der Struktur des Systems. Diese Venture-Kapital-Investoren, die konstruieren ja immer Fonds, in denen sie dann im Schnitt so zwischen 20 und 30 Investments machen. Und das Konzept Venture Capital ist, dass ich, sag mal, 23 Investments mache. Davon werden 2, 3 richtig groß. Davon fallen aber wahrscheinlich 7, 8, 9 aus. Die gehen richtig pleite. Und alles, was dazwischen passiert, die vielleicht sind sie 2-mal so groß oder 3-mal so gut, aber für den Fondsinvestor sind nur die Ergebnisse relevant, die 50-mal so groß sind. 100-mal, 1000-mal so groß im Sinne der Bewertung zum ersten Einstieg in das Unternehmen, weil nur die zahlen diesen großen Fonds zurück und erwirtschaften eine Rendite. Und auf diese Rendite sind dann auch die Fondsinvestoren wieder angewiesen. Ja? Und das heißt zum einen, dass Venture Capital Investoren sich um 23 Teams kümmern müssen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Du kannst dich in der Tiefe nicht um so viele Menschen kümmern. Ich kümmere mich um 10 bis 12 Teams in der Tiefe zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Das ist das Maximum. Und ich habe nicht so viel nebenher noch. Ich muss nicht noch einen neuen Fonds aufstellen und irgendwie noch mein Team managen und dies und das machen. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, in der Frühphase sind die Budgets, das klingt erstmal als ein bisschen schräg, ne? Ja, da werden Millionen investiert, aber die Budgets, die auf der einzelnen Transaktion investiert werden, von den Investoren, die sind gar nicht mehr so viel. Ne? Denn 3 Millionen in Richtung Firma, die gehen zur Firma. Wenn so ein Fonds 100 Millionen Euro hat, dann ist das nicht, dass da irgendwie der Fondsmanager mit dem Geld um sich wirft und da hier noch Coaches und dies und das alles Mögliche bezahlt. Gerade am Anfang, dieses Geld ist dafür gedacht, dass das Unternehmern zur Verfügung gestellt wird und die Unternehmer und Unternehmerinnen, die treffen dann die Entscheidung. Alle meine Kunden, die zahlen aus der eigenen, also nicht aus der privaten Tasche, aber die zahlen sozusagen aus dem Geld, das ihnen der Investor gegeben hat und nicht der Investor zahlt. Ja? Also da, auch da, da fehlt das Budget. Auf einer typischen Transaktion von, ich sag mal, 1 bis 2 Millionen, 3 Millionen Euro vielleicht, werden vielleicht 20, maximal 30.000 Euro für Dienstleister ausgegeben. Und das sind dann die Steuerberater, die Anwälte, vielleicht mal jemand, der sich nochmal die Technologie anschaut. Das ist es dann aber auch. Ja, wenn dann da jetzt noch ein Coach mit reinkommt, das wird zu teuer. Und dann kennen sich die Investoren aber auch gar nicht so sehr aus. Wissen gar nicht, wie sie das eigentlich anstellen sollen, was auch dazu führt, dass ich mich in der Vergangenheit und jetzt in 2024 noch mal mehr damit beschäftige, Investoren die ganz grundlegenden Coaching-Skills nahezubringen. Damit 60-70% der Fälle, die typischerweise bei mir landen würden, einfach schon dort gelöst sind.
Sensibilisierung für das Thema auch.
Richtig, die Sensibilisierung, aber einfach auch ein bisschen Werkzeugkoffer.
Jetzt hast du es ja zu deiner Aufgabe gemacht, anderen Menschen bei wichtigen Lebensentscheidungen als Coach zur Seite zu stehen. Wir haben aber auch über die Einsamkeit des Gründers, der Gründerin gesprochen. Du bist ja selber auch Gründerin, Gründer in dem Fall.
Ja.
Und damit vielleicht ja auch mal einsam. Nimmst du deinen eigenen Rat dir dann auch zu Herzen und hast selber Coaches?
Ja, ich habe witzigerweise erst gestern mit jemandem darüber gesprochen. Potenzieller Kunde von mir, der gefragt hätte, sag mal, da ging es dann um die Preisfrage auch, ja. Nimmst du auch so viel Geld in die Hand? Da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, definitiv einen fünfstelligen Betrag zwischen 20.000 und 30.000 Euro für Coaching ausgegeben.
Für dein eigenes persönliches Coaching?
Für mein eigenes Coaching. Und da sind verschiedene Coaches darunter. Zum einen Coaches in dem Modus, in dem ich arbeite, die sozusagen ganzheitlich mir helfen, geschäftliche wie persönliche Themen festzupinnen, erstmal die richtige Frage zu suchen, die ich eigentlich stellen möchte, und mir dann helfen, diese Frage mit meiner Wahrheit zu beantworten. Die geben mir keine Ratschläge, die sagen, versuchen mir zu helfen, meine Antworten herauszustellen. Erstens. Zweitens. Menschen, die mir helfen, das ist vielleicht ein bisschen stärker Beratung als Coaching, aber ich zähle sozusagen erstmal so grundsätzlich so, wenn ich mein Board oder so meinen Beraterkreis anschauen würde, ne, wer steht da drin? Menschen, die mir helfen, meine Positionierung klar zu ziehen. Ja, und da geht es dann darum, irgendwie, was möchte ich nach draußen tragen? Kommunikationsberater könnte man sagen. Dann meine Supervisorin, die mir hilft, mit all meinen Kundenthemen da immer einen klaren Blick zu behalten. Das mache ich auch regelmäßig, weil es ist oft knifflig und ich kann jedes Mal die Themen nach Hause an den Küchentisch bringen. Und deswegen gehe ich in die Supervision. Das habe ich jetzt vergessen. Ich habe hier und da Business Coaches, die mir einfach helfen, mich auch irgendwie geschäftlich weiterzuentwickeln. Und das darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber du siehst die Gitarre hier im Hintergrund hängen. Ich habe mittlerweile gemerkt, wie wichtig es auch ist, Menschen zu haben, die einen kreativ begleiten. Und ich habe meinen Produzenten, der mir im Musikalischen hilft, mich auszudrücken. Und ich habe eine Editorin, die hilft, im Schreiben das zu sagen, was ich wirklich, wirklich sagen will. Und beides sind für mich Vehikel für persönliches Wachstum. Also du merkst, ich habe nicht den einen Coach, der versucht, irgendwie alles abzudecken, sondern auch aus dem Grund, weil ich mich mit dieser Branche halt auskenne, für jeden Anlass ziehe ich mir ganz punktuell einen Coach oder eine Coach, die mir dann dort hilft. Oder Facilitator, Produzent, Editor, Supervisorin, die haben dann alle irgendwie andere Titel, aber am Ende des Tages machen sie nichts anderes, als mich zu begleiten.
Wir haben viel über Ganzheitlichkeit gesprochen und du hast jetzt einen ganz wichtigen Teil von deinem Leben ja auch nochmal angesprochen, den Kreativen. Du hast, glaube ich, auf LinkedIn geschrieben, 2024 wird auch vielleicht so ein bisschen unter dem Motto von Kreativität stehen. Ja. Du willst dein erstes Soloalbum rausbringen. Musiker-Zweitkarriere hast du ja gerade schon angesprochen. Das Buch ist auch angeklungen. Was können wir von dir denn noch erwarten 2024?
2024 werde ich ein Album rausbringen, beziehungsweise 6 Singles rausbringen zwischen Ende März, April bis September und einige Konzerte spielen in Deutschland. 2024 werde ich das Buch zum Thema Rethink Careers und Career Sovereignty gemeinsam mit Laura schreiben. Das wird dann wahrscheinlich Anfang 2025 rauskommen. Und ansonsten werden wir zum zweiten Mal Eltern. Auch da ist natürlich viel Neues nochmal für uns dabei. Wir kennen zwar jetzt den Prozess, älter zu werden, aber das zweite Mal ist es definitiv anders als beim ersten. Und das ist es dann aber auch schon. Das reicht. Das
sind ja auch genug Projekte.
Genau, das sind genug Projekte und in dem Kontext, dass ich nebenher oder als Basis des Ganzen weiterhin die Arbeit als Coach mache, brauche ich wirklich keine anderen Ziele mehr für die kommenden 11 Monate.
Und langjährigen HörerInnen von Erfolgsgedanke ist es ja vielleicht aufgefallen, dass die Intro-Musik zu dieser Folge neu war. Und das liegt nicht nur daran, dass es jetzt eine neue Staffel ist, sondern eben spezifisch für diese Folge mit Julius als Gast war das schon ein Ausschnitt aus einer der zukünftigen Singles, die du rausbringen wirst. In dem Fall nur ein Instrumental-Track, weil sich das besser eignet für so einen Jingle, den hast du mir netterweise zur Verfügung gestellt, aber das ist hoffentlich, macht das schon Lust auf mehr. Das heißt, ich werde, wann immer die Folge rauskommt und wie viel davon deinen Singles dann schon draußen ist, mal gucken, dass wir da irgendwie auch noch einen Link reinpacken, dass sich Interessierte das dann auch noch in voller Länge anhören können. Ich finde das jedenfalls super spannend, auch so einen Aspekt von dir neben dem ganzen beruflichen auch noch mit abdecken zu können, denn ich glaube, das ist schon eine Kernerkenntnis auch dieses Podcasts und ganz sicher auch deiner eigenen Karriere und deiner eigenen Erfahrung, dass Menschen mehr sind als nur die Personen, die sie da vielleicht mal beim Eintritt im Büro manchmal zu spielen haben. Und dass du das so offen machst, wie viel mehr du bist und was noch an kreativem Input in dir steckt, finde ich super spannend.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Das war eine super spannende Folge und ich habe mal wieder gedacht, eigentlich ist man ja bei Podcasts gar nicht beschränkt auf irgendeine gewisse Sendungslänge. Man hätte jedes der Themen ja auch noch ein bisschen intensiver diskutieren können. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Jetzt war es für den ersten Schritt mal so ein bisschen der Versuch, einen holistischen Blick über dich und was du so tust zu gewinnen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe auch den Hörerinnen und Hörern, da bin ich aber eins ganz zuversichtlich. Ich habe es schon gesagt, wir werden Links zum Album oder zu den einzelnen Singles nochmal reinpacken. Das Buch, dafür ist es dann zu früh, das mache ich dann, wenn 2025 das Buch rauskommt, gerne auch noch nachträglich. Da bin ich aber auch schon ganz gespannt für. Das ist ein super spannendes Thema und drücke dir ganz fest die Daumen für deine zahlreichen Projekte, natürlich insbesondere für den Nachwuchs,
genau,
für alle anderen Babys, die du noch produzieren wirst und für deine Arbeit mit Gründerinnen und Gründern. Ich finde die wirklich wichtig. Kann auch nur jeden Einzelnen dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, nicht zu lange damit zu warten, sich auch mal Coaching zu gönnen. Das ist nicht nur ökonomisch, sondern vor allen Dingen auch persönlich eine große Bereicherung. Und da vielen Dank für deine Arbeit, Julius, und weiterhin viel Erfolg.
Danke dir für die Zeit und für alle, die sich für das Thema des Buches interessieren, gibt es zu Rethink Careers eine Webseite, die können wir vielleicht auch noch
die verlinken
in die Shownotes packen, dann ist das zumindest mal eine Anlaufstelle, wo Menschen, die Interesse haben, sich grundsätzlich mal irgendwie registrieren können und dann können wir da nochmal mehr Informationen in den kommenden Monaten zuschicken, weil auch wir, das glaube ich immer ganz wichtig, auch für so grundsätzlich persönliches Wachstum, wir lernen immer dazu und wir teilen das, was wir lernen und das ist nichts anderes mit diesem Buch. Wenn da jemand mit auf die Reise gehen möchte, dann freue ich mich natürlich auch von deinen Hörerinnen und Hörern zu hören, ob es jetzt um die Musik, ums Coaching, um Rethink Careers geht. Nochmal vielen Dank an dich. Wenn wir mal eine weitere Episode machen, dann freue ich mich schon darauf, weil ich habe das Gespräch sehr genossen.
In dem Sinne, allen Hörerinnen und Hörern auch schöne Zeit und viel Erfolg. Das war Erfolgsgedanke mit Julius Bachmann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.